Ja, Saidi, bist du ready für den Jahreswechsel?
Ja, so einigermaßen. Ich habe noch so ein paar kleine To-Dos übrig, aber im Grunde genommen bin ich ready für 2025.
Jetzt kommt nämlich gleich der Moment, in dem wir uns beide alt fühlen. Es ist ja quasi 25 Jahre 21. Jahrhundert.
Wenn also, du das Jahr 2000 mitrechnest.
Genau, also natürlich eigentlich muss man, ist es ja erst 2026, weil das erste Jahrtausend beginnt ja erst mit dem Jahr 1. Aber wir sind ja nicht im Matheunterricht, sondern bei Geld ganz einfach.
Was zum Jahrtausendwechsel, also von 99 auf 2000, keiner hören wollte. Ja. Ne? Das haben alle da den Jahrtausendwechsel gefeiert.
Also nur die ganz besonders Intellektuellen haben das dann ein Jahr später gefeiert. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, wir schauen uns mal so die wichtigsten drei Geld-Learnings aus diesem ersten Viertel dieses 21. Jahrhunderts an.
Ja, da gibt es schon ein bisschen was zu sagen. Vorsichtig gesagt.
Ja, und das versuchen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Jetzt fühlen wir uns erstmal alt. Und manche von unseren Nutzerinnen und Nutzern vielleicht auch, wenn man denkt, so, ja, 2000, man erinnert sich irgendwie noch dran. Deutschland ist in der Gruppenphase bei der EM ausgeschieden. Ich weiß nicht.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir damals schlecht waren im Fußball.
Aber natürlich für uns so eine gute Chance, abseits vom Fußball aus diesen Jahren bis 2024 zu lernen. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, was kann man eigentlich so draus mitnehmen für die Zukunft? Das Erste, was mir so eingefallen ist, gerade jetzt auch bei uns mit so MSCI World, All-Time High, KI-Boom, Krypto-Boom, was man aus 2000 bis 2024 lernen kann, ist doch eigentlich, dass die nächste wirklich große Krise definitiv kommt. Schlechte Nachricht.
Wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich. Ja.
Gute Nachricht aber, dass man sie auch überstehen kann.
Okay. Also damit spielst du natürlich vor allen Dingen auf das erste Jahrzehnt der 2000er an, ne, wo einfach wie in noch nie gekannten Ausmaß, das muss man schon ganz deutlich sagen, zwei große Finanzkrisen, zwei große Börsencrashes hintereinander kamen. Also wir gehen jetzt vom Jahr 2000 aus, das ist natürlich perfekt, ist immer auch gut zu merken, ja, dass im Jahr 2000 der Höhepunkt des neuen Marktbooms, ja, der Dotcom-Blase, erreicht war. Das können wir uns heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Damals war halt Internet noch was Neues, ja, und dann gingen alle möglichen Aktien von Internetfirmen durch die Decke, weil alle da Riesenhoffnungen reingesetzt hatten.
Es gibt eine Simpsons-Episode dazu für alle, die sich nicht mehr daran erinnern können.
And it's gone. Nein, das ist was anderes. Das ist South Park. Okay. Was ich sagen will, wer sich jetzt ein bisschen an die heutige KI-Geschichte, KI-Blase, Fragezeichen erinnert fühlt, ja, ich will nicht sagen, dass es das gleiche ist, überhaupt nicht, ja, aber es hat so ein bisschen leichte Anleihen dort, dass man sagt so, wow, ja, alle setzen die Hoffnung in die große Zeit des Internets, die ja grundsätzlich auch berechtigt war, aber damals gab es halt, wie oft das an der Börse so ist, große Übertreibungen. Die Folge davon, das wirst du wahrscheinlich wissen, dass dann die große Dotcom-Bubble geplatzt ist. Ne? Von 2000 bis ungefähr 2003 ging es rapide nach unten im MSCI World und an den meisten großen weltweiten Aktienmärkten ganz grob um 50%, sogar über.
Ich kann es dir sogar sagen, MSCI World 54% in 31 Monaten.
Das ist also Maximum Drawdown, was du vorhin redest. Ich glaube, Herbst 2000 oder sowas gewesen sein, dann bis irgendwie 2003. Ja, genau.
War übrigens dadurch September 2000 der schlechtestmögliche Einstiegszeitpunkt in den MSCI World in den letzten 55 Jahren. Also das ist tatsächlich historisch.
Genau. Na, also dann kommt noch der 11. September 2001 noch dazu und dann hast du diese fette Krise. Und das Besondere ist, glaube ich, daher kommen auch immer unsere Warnungen, das wirklich alles langfristig zu betrachten. Dann hat sich die Börse nach 2003 wieder erholt, ne? Und dann kam bekanntermaßen, das werden wahrscheinlich die allermeisten wissen, die große Finanzkrise. 2006 ging es so langsam los, aber vor allen Dingen 2007, 2008 mit nochmal, du hast bestimmt die Zahl, nochmal guten
Minus Hilfe. 48% in 16 Monaten.
Genau. So, und dann hast du innerhalb eines Jahrzehnts, und deswegen ist natürlich auch der Herbst, September 2000 so ein schlechter Einstiegszeitpunkt, hast du so richtig zweimal auf den Deckel bekommen. Und wir erinnern natürlich gerne, ja, leider gerne daran, weil das aus unserer heutigen Zeit schon ein bisschen unvorstellbar ist. Ne? Also, weil seit letztendlich 2009, bis dann die Finanzkrise, ungefähr März 2009, glaube ich, müsste der Tiefpunkt gewesen sein, ist halt schon jetzt wirklich eine lange Zeit vergangen. Ne? Das sind über 15 Jahre oder ja, 15 Jahre jetzt, die vergangen sind. Und das können wir uns, also wenn man sich jetzt heute vorstellt, dass irgendwie so unsere ETF-Portfolios um die Hälfte zusammenschmelzen, ja, also was weiß ich, wenn ich da
absolut brutal.
Ja, wenn ich da 40.000 jetzt mühsam mir angespart habe, über, ich weiß es nicht, 10 Jahre oder sowas in Richtung, ja, das wäre schon lange, aber über ein Jahr 40.000 im ETF-Depot habe und dann ist das quasi innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten auf 20.000 runter, da wird es ja schon anders. Und das hat natürlich zum einen massiv dazu geführt, dass die Aktienkultur insbesondere in Deutschland in den 2000er Jahren praktisch, ich will nicht sagen zusammengebrochen ist, aber massiv gelitten hat. Hintergrund war natürlich, dass sehr viele Leute damals in Einzelaktien investiert waren. Ja, Telekom-Aktie ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel dafür. Also da war schon sehr viel Spekulationsgedanke dabei. Und jetzt, glaube ich, kann man zwei Sachen sagen. Ja, das Gute ist immer wieder, das wirst du wahrscheinlich wissen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn sich ein Wertpapier, wie auch immer, ein Vermögen um 50% auf die Hälfte reduziert, wie viel Zugewinn brauchst du dann? Wie viel Rendite brauchst du, um nur auf den Ausgangspunkt wieder zu kommen? 100%. Ja, wenn du was um 50% reduzierst, muss es sich verdoppeln, sprich 100% Rendite machen, damit es wieder auf den Ausgangswert zurückgekommen ist. Und die Aussage ist natürlich für den MSCI World und alle anderen breit gestreuten weltweiten Indizes, dass das immer wieder passiert ist. Das ist eine ganz, also das hört sich ja erstmal so unglaubwürdig an. Investiere in etwas, was sich verdoppeln kann. Oh, klingt gut und ein bisschen unglaubwürdig, aber genau so ist es. Ja. Auch ein wirklich breit gestreuter ETF, in dem Fall auf den weltweiten Aktienmarkt, hat sich dann innerhalb von einigen Jahren, ja,
13 Jahre,
aber du musst ja sehen, der hatte ja, also je nachdem, ob du in Euro oder in Dollar rechnest, hatte der Aktienmarkt von 2000 bis, ich glaube so 2006, 2007 oder so, fast schon wieder den alten Höchststand erreicht. Fast, nicht ganz, ja, nicht ganz. Und da, um dann wieder fett eins auf den Deckel zu kriegen mit der großen Finanzkrise und um dann sich nach 2009 wieder entsprechend um 100% zu verdoppeln und darüber hinaus. Das ist, glaube ich, das Learning, was man daraus ziehen kann. Nicht nur hat sich der Aktienmarkt, das war ja nicht die einzigen Krisen, wo er sich halbiert hat in der Vergangenheit, von so einem 50%igen Verlust mit 100% Rendite wiederholt, sondern darüber hinaus. Das ist ja immer das, wenn man sich das vorstellt, dass man sagt, man hätte jetzt in der Finanzkrise, wenn man denn damals einen ETF gehabt hätte oder wie auch immer, einen breit gestreuten Aktienfonds gehabt hätte, hätte man sich verabschiedet aus dem ganzen Game, dann hätte man nicht nur diese 100% Rendite verpasst, sondern auch noch das, was dann hinauskam, nämlich so ganz grob 2010er Jahre, eines der besten, nicht das beste, aber eines der besten Jahrzehnte am Aktienmarkt, das es je gegeben hat.
Ja, und deswegen würde ich so sagen, ist eigentlich das Learning, also die große Krise wird irgendwann kommen. Niemand weiß wann, sie wird höchstwahrscheinlich kommen. Aber man kann sie halt überstehen, wenn man einfach cool bleibt, also einfach cool bleiben und an die 2000er denken. Man hat es damals geschafft, auch mit zwei riesigen Krisen nacheinander. Du wirst es auch beim nächsten Mal schaffen, falls es soweit sein sollte.
Genau, und was man sich auch klar sein muss, beim nächsten Mal sieht es anders aus als in der Vergangenheit. Das ist immer schon so gewesen. Ne? Also man kann das nicht sozusagen fortschreiben und sagen, okay, irgendwann fallen wir um 50% runter und dann erholt sich es wieder. Es mag ganz anders ablaufen. Das mag eine Krise in Raten sein. Ne? Also das ist, glaube ich, eine der schlimmsten und schwierigsten Sachen. Hat man während Corona gesehen. Ne? Also während Corona ging es so in der Spitze um knapp so rund 30% bergab, aber halt nur sehr kurz. Ja, das war innerhalb grob eines Monats, innerhalb weniger Wochen erledigt. So im März, ganz grob, März, April 2000. Und die Erholung kam auch ziemlich schnell. Ich glaube, wir hatten das wieder aufgeholt so im Herbst 2000, ganz grob. Ja, über den Sommer hat dann eine sehr schnelle Erholung angesetzt. Das war so ein richtiges V, wie man das nennt. Das heißt, unsere Geduld wurde eigentlich nur wenige Monate wirklich getestet. Ja, also so gefühlt 3 Monate lang. Danach hast du eigentlich schon wieder das Gefühl gehabt, ja, das geht ja schon wieder ganz nett bergauf, während wir alle im Lockdown saßen. Aber viel schlimmer, viel schwieriger ist so eine Krise, wenn sie halt erstens in Raten kommt. Ne? Also da geht es irgendwie, was weiß ich, ich sage jetzt irgendwas, am ersten Schritt geht es 20% bergab, dann erholt sich so ein bisschen und dann kommt der berühmte Double-Tip und dann geht es nochmal 20%, nochmal 10%, wie auch immer. Und dann zieht es, das ist so das eine, also diese so Crash auf Raten, wo dann immer wieder so zwischendrin Hoffnung hast und dann geht's doch wieder runter. Das macht es total schwierig. Und dann vor allen Dingen, wenn die Erholung lange dauert. Das ist ja auch nochmal sowas. Also gerade würde ich sagen, nach der Dotcom-Bubble, das waren schon mühsame Jahre da, so Mitte der 2000er, ne, bis sich das dann wieder erholt hat, wieder aufgebaut
hat. Generell in Deutschland ja auch eine mühsame Ära, also auch wirtschaftlich und sowas.
Absolut, total. Ne? Und wenn du da in europäische Aktien investiert warst, da mindestens genauso. Also das ist dann eigentlich schwieriger, wenn halt dein ETF, dein Depot auch länger im Minus bist oder beziehungsweise vielleicht bist du auch gar nicht im Minus, aber du denkst ja, hey, wie mein Beispiel vorhin, das war doch mal 40.000 wert. Jetzt dümpelt es da irgendwie, ja, okay, ich habe vielleicht einen Teil meines Verlustes wieder aufgeholt, aber jetzt dümpelt es da irgendwie so bei 30.000 rum. Und ja, irgendwie bin ich halt immer noch 10.000 unter dem, was es mal wert war. Das kann schon mal etliche Jahre dauern. Wie wir immer sagen, 15 Jahre musst du mitbringen und 15 Jahre können sich halt mal echt lange ziehen. Ne? Also im schlimmsten Fall investierst du, ich mache jetzt irgendein Beispiel, ja, investierst du halt mit 30 da rein und dann dauert es halt wirklich bis Mitte deiner 40er, bis du da mal richtig Gewinne siehst. Das kann passieren. Das kann passieren. Der Witz ist nur, aller Wahrscheinlichkeit nach allem Dafürhalten, ist es halt dann so, dass wenn du dann mal Gewinne siehst, dann ist es halt oft so wie jetzt in den 2010er Jahren oder auch jetzt meinetwegen im letzten Jahr, dann kommen auf einmal massive Gewinne.
Dann kommen wir schon zu unserem zweiten Geld-Learning und es geht um zwei, ja ich sag mal, Kinder der 2000er. Das klingt jetzt nach irgendwelchen coolen Musikthemen. Nee, es geht um die Riester-Rente, ja, und die Rürup-Rente.
Ja, schöne zwei Kinder sind das, ja.
Die sind ja heute weit verbreitet, beide. Also die Riester-Rente ist ja benannt nach dem Bundesarbeitsminister Walter Riester und wurde 2001 eingeführt, also feiert auch bald 25. Geburtstag. Die Rürup-Rente, benannt nach dem Ökonomen Bert Rürup, ist ein bisschen jünger, die wurde 2005 eingeführt. Ja, waren jetzt beide nicht der ganz große Wurf, würde ich mal sagen, für die private Altersvorsorge. Und zeigen uns halt so ein bisschen für die nächsten 25 Jahre, dass Deutschland halt schon eine Baustelle bei der privaten Altersvorsorge hat.
Und wie man so ein Gesetz oder wie man solche Gesetze nicht machen sollte. Also, ich muss mal ganz klar sagen, ich war da relativ hautnah dran, weil das war genauso die Zeit, wo ich mich zum einen mit meiner eigenen Altersvorsorge und dann auch mit dem ganzen Finanzbereich beschäftigt habe und da auch angefangen habe zu arbeiten. Wir hatten Anfang der 2000er noch eine relativ gute Situation in Deutschland, die Altersvorsorge in Deutschland, auch die private Altersvorsorge in Deutschland, anständig zu regeln. Und das kann man nicht anders sagen, es ist mal richtig vergeigt worden. Es ist mal so richtig vergeigt worden mit der Riester-Rente und mit der Rürup-Rente. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich würde sagen, es gibt eigentlich, ja, also was fällt mir an? Also zum einen hat man halt das Feld sozusagen viel zu stark der ganzen Finanzbranche, Banken und Versicherungen überlassen, die letztendlich Produkte schnieren könnten, die in den meisten Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regel, in den meisten Fällen viel zu teuer waren. Ja, die vor allen Dingen für den Finanzvertrieb gestrickt waren, wo die Vorteile sozusagen auf Seiten der Vermittlerschaft in den meisten Fällen die Vorteile der Kundinnen und Kunden, also der Verbraucher, letztendlich überwogen haben. Das war das Erste. Das Zweite ist, dass man aus meiner Sicht den uns Verbrauchern viel zu von Gesetzgeberseite viel zu hohe Vorschriften gemacht hat. Ne? Also man hat genau gesagt, so und so muss das sein. Das muss dann eine Garantie sein, weil die Deutschen ja gar keine Verluste zwischenzeitlich ertragen können, weil sie eine feste Rente hinten raus brauchen, ne? Weil sie sich darauf verlassen können, dass das Geld bis ins hohe Alter reicht. Es wurden ziemlich starke Vorschriften gemacht, vor allen Dingen bei der Riester-Rente, wie das Geld angelegt werden kann. Also dadurch hat man Rendite weggenommen, ja, weil so Garantien kosten Geld, alter Spruch, und man halt selber nicht wirklich Freiheit hatte, das Geld zu verwalten, weil das traut man ja den leider nicht so mündigen, angeblich nicht so mündigen Verbrauchern in Deutschland nicht zu. Und das Dritte ist, dass es halt einfach Bürokratiemonster geworden sind, gerade was die steuerliche Behandlung sind. Also eine einfache Geldanlage, was wir ja bei Finanzen auch predigen, sieht natürlich definitiv anders aus. Und wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der denkst, warum reden die eigentlich darüber? Das Thema ist doch eh tot. Nee, ist es nicht. Ne, auch wenn sehr viele Leute in ihren Riester-Vertrag nicht mehr einzahlen, wenn viele Leute auch wieder ausgestiegen sind, es gibt immer noch eine Unmenge, Millionen an Riester-Verträgen und auch Rürup-Verträge werden gerade mit dem Argument, dass man ja da ETFs besparen kann, was stimmt, heute noch verkauft. Bloß, dass es halt auch der Vertrag selbst und in den meisten Fällen halt ein Versicherungsvertrag, eine Rentenversicherung, schon ordentliche, muss man vorsichtig sagen, ordentliche Kosten hat und sich das aufgrund der Steuervorteile viel oftmals nicht wirklich lohnt.
Das ist auch so das Interessante, die haben ja beide unterschiedliche Probleme, würde ich sagen. Also Riester ist ja, habe ich so das Gefühl, auch wenn wir Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern haben, sorgt für wahnsinnig viel Unzufriedenheit, auch wegen der niedrigen Renditen, die dabei rauskommen. Und es ist ein, ja, ist ein ziemlich bürokratisches Monstrum am Ende des Tages. Bleibt ja so die Faustregel, es lohnt sich eigentlich nur, wenn du viel Förderung bekommst. Also ja, viele Kinder und wenig Verdienst sozusagen.
Mindestens zwei Kinder, ja genau. Mhm.
Und bei Rürup, klar, du kannst die Beiträge, ist eine private Altersvorsorge, du kannst die Beiträge von der Steuer absetzen, du musst natürlich die Auszahlungen dann versteuern, aber das ist, hat ja eher das Problem, das ist ja ganz oft ein Vertrag, der verkauft wird an Leute, die ihn gar nicht bräuchten.
Ja.
Weil es ist ja der klassische Fall, es kann ja für Selbstständige sinnvoll sein, die keine gesetzliche Rente bekommen. Aber das wird wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Leute sein, die so einen Rürup-Vertrag
genau
haben.
Also natürlich kommt bei Rürup genau das gleiche wie bei Riester. Ne? Das in den meisten Fällen, nicht in allen Fällen. Es gibt ja auch Rürup-Verträge, die sind relativ kostengünstig und die sich für Selbstständige schon unter bestimmten Umständen lohnen können. Dazu machen wir dir auch mal einen Link zu unserem Ratgeber. In die Shownotes kannst du mal reinschauen. Das gibt schon da Fälle. Aber ähnlich wie bei Riester, die meisten Rürup-Verträge sind viel zu teuer. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Schattenseite liegt letztendlich darin, dass ich diese Vorschrift, nämlich dass der Staat letztendlich gesagt hat, du kannst das jetzt von der Steuer absetzen und dafür musst du aber auf die Rente Steuern zahlen, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber dafür nehme ich die Sicherheit in Anspruch, dass du das Ding nicht kündigen kannst. Das ist also quasi der Trade-off. Ja? Du kannst es jetzt von der Steuer absetzen, musst später erst Steuer drauf zahlen und dafür kannst du keinen Euro damit jemals wieder rausholen. Ja, das ist halt einfach mal monster unflexibel. Und wie du sagst, wird verkauft an Leute, die es nicht brauchen, glaube ich, gerade an junge, auch in vielen Fällen an junge Leute. Wir haben da immer wieder, war ich neulich an der Uni, an der Technischen Universität München, ja, wo ich mit Leuten gesprochen habe, wo es Studenten gibt mit einem ordentlichen Nebeneinkommen, okay, ja, denen so etwas verkauft worden ist, mit den entsprechenden Steuervorteilen, ne, als Schmankerl, ja, sozusagen, so hat man ihnen das schmackhaft gemacht, denen aber die Unflexibilität dessen nicht bewusst war. Das klassische Beispiel ist, stellt man sich vor, man hat da wirklich viel Geld in so einem Rürup-Vertrag drin und dann entscheidet man sich, weil das Leben jetzt sich weiterentwickelt hat, dass du irgendwann eine Immobilie erwerben möchtest. Kaufen, bauen.
Riester könntest du ja wenigstens auf Wohnriester wechseln.
Auch wenn es super kompliziert ist, kannst du bei Riester auf Wohnriester wechseln. Bei Rürup geht das nicht. Das Geld, was auch mal da drin liegt, liegt da. Ende. Du kommst nicht dran. Keine Kündigung möglich. Und diese Unflexibilitäten, die halt zum modernen Leben mit allen hin und her, ja, inklusive dann Scheidungen, was später alles passieren kann, einfach nicht dazu passt.
Und heißt ja im Endeffekt so zusammengefasst, bei der privaten Altersvorsorge ging eigentlich nicht wirklich was voran. Heißt für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, mach's selber. Ohne Berater etc., ohne irgendwo hinzugehen und wen zu fragen. Einfach per Aktien-ETF, du kannst es. Und das ist ja die Option, die einem bleibt.
Wir können nur hoffen, dass das in Zukunft sich ein Stück weit ändert. Wir haben jetzt im Moment das Mittel des ETF-Sparplans, ja, das sehr einfach und sehr kostengünstig vor allen Dingen ist und langfristig natürlich hohe Renditen verspricht. Wir können nur hoffen, dass da in Zukunft, ja, sage ich mal, steuerlich gefördert nochmal was kommt oder nicht unbedingt steuerlich gefördert, aber vom Staat gefördert was kommt. Eine Idee war ja dieses Altersvorsorgedepot, über das wir uns ja auch unterhalten haben, dass er eventuell kommen sollte. Das ist jetzt mit dem Aus der Ampelkoalition, steht das in den Sternen. Ich hoffe nur, dass die Politik insgesamt dazugelernt hat und sich sozusagen von der Branche, die da gerne, sagen wir, die zumindest mal die Möglichkeit für teure oder überteuerte Verträge reindefinieren will, nicht so viel reinreden lässt. Und die nächste Runde, was dann auch kommt, weil das wird ja auch für die nächste Generation letztendlich total wichtig sein, wie man da für die Altersvorsorge noch was tun kann. Ja, dass das einfach dem Markt besser überlassen wird und vor allen Dingen für Transparenz gesorgt wird, sodass man man als Verbraucher ordentlich vergleichen kann, weil dann wird sich langfristig wahrscheinlich auch das günstigere, das bessere, das ja Produkt mit den geringeren Kosten oder zumindest mit zu rechtfertigen Kosten durchsetzen.
Und dann haben wir noch als unser drittes und letztes Learning echt eine total gute Sache. Dafür müssen wir aber jetzt in so eine kleine zusätzliche Rubrik eintauchen, nämlich Saidi erzählt, wie es früher war.
Ach Gott.
Es sind nämlich Dinge besser geworden in den letzten 25 Jahren.
Ja, natürlich.
Vor allem rund ums Thema Geld. Also ich weiß nicht, wie es früher so mit einem Depot war, aber es ging ja eigentlich vor allem bei Filialbanken. Also Direktbanken waren ja früher auch noch was Abgefahrenes.
Ja, also total, ne? Also ich kann mich noch an das erste Depot erinnern, das war sozusagen gar nicht meins, sondern das war eigentlich offiziell noch auf meinen Vater, ja, wo du dann irgendwelche Wertpapiere gekauft hast, damals in meinem Fall Fonds, ja, und dann hast du hinterher eine Abrechnung bekommen, hinterher eine Abrechnung bekommen, und wenn man da genauer hingeschaut hat, dann hast du dich schon gewundert, was für Kosten da abgezogen worden sind, ne? Also Ausgabeaufschlag, wenn das noch was sagt, also eine entsprechende Kaufgebühr für den jeweiligen Fonds und dann irgendwelche Depotverwaltungsgebühren und so weiter. Das war alles nicht wirklich transparent. Ja, okay, vielleicht hätte ich irgendwo in seitenlangen AGBs das dann schon gefunden, aber wirklich transparent im Sinne von zum Beispiel eines Produktinformationsblattes, was es heute in vielen Fällen gibt, oder erst recht, du hast eine App und dann wird dir vor dem Kauf angezeigt, wie viele Kosten da an sind. Das war damals nicht der Fall. Ne?
Also
war,
und das danach direkt auf Knopfdruck, das PDF mit dieser Abrechnung.
Ja, genau.
Auch das, ja.
Na, also das Kostentransparenz war damals schon ein Fremdwort, was übrigens auch, nur um an vorher anzuknüpfen, zur Verkauf von vielen Riester- und dann auch Rürup-Renten geführt hat, weil die Kosten halt in vielen Fällen nicht transparent waren oder man gesagt hat so, boah, ich kann mich nicht durch zig Seiten Kleingedrucktes da durchwühlen. Also gerät das auch nicht wirklich in den Blick.
Und es hört ja gar nicht beim Depot auf. Also beim Girokonto gilt es ja zum Beispiel auch. Also bei den normalen Banken hat sich wahnsinnig viel getan. Auch früher hätte man niemals im DM Geld abheben können.
Genau.
Oder sowas. Oder im Rossmann, im Aldi, was weiß ich, im Lidl. Heute kannst du an der Kasse Geld abheben mit einem Konto bei einer Bank, die keine einzige Filiale besitzt.
Und ich würde vor allen Dingen behaupten, sowas wie Kontoführungsgebühren und so weiter, das war normal. Ja, also das war irgendwie gar nicht die Frage. Klar, jetzt gibt's heute, würde ich sagen, so eine leichte Tendenz wieder in die Gegenrichtung, ja, dass sowas wieder eher, aber also ist es jetzt nicht besonders schwer, sich noch heute, auch heute ein kostenloses Girokonto zuzulegen. Übrigens nicht kostenlos, heißt nicht nur keine monatlichen Kontoführungsgebühren, sondern wo auch sonstige Serviceleistungen, sage ich mal, relativ entweder komplett kostenlos oder relativ günstig sind. Und was früher übrigens noch, also jetzt fange ich gar nicht mit dem Telefonieren im Ausland an, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? Also was ich heute nicht mehr vorstellen, fast schon nicht mehr vorstellen kann, ja, dass ein Anruf aus Italien mal richtig schweineteuer war.
Oder du bist in Italien und jemand ruft dich
an, genau,
und so, er muss zahlen und du musst auch zahlen.
Noch viel schlimmer, ja, also ja. Diese ganze Roaming-Geschichten, aber schlichtweg halt, also Fremdwährungsgebühren, ne? Dass du als, also ja, jetzt könnte ich in die Zeit vor dem Euro noch zurückgeben, ja, also Lire tauschen, das ist ein ganz tolles Thema für die ganz alten Geschichten. Aber sagen wir mal, heute ist das Thema ist nicht weg, wenn du jetzt heute im Ausland mit einer Kreditkarte oder mit PayPal natürlich bezahlst, aber die Transparenz ist dank der ganzen Digitalisierung schon deutlich besser geworden und dadurch sind die Kosten, würde ich sagen, schon auch etwas runtergegangen. Du hast es einfach viel besser unter Kontrolle und vielen, früher war das noch so, ich kann mich noch erinnern an meine ersten eigenen Urlaube, also ohne Eltern, du warst dem halt irgendwie komplett ausgeliefert. Ja, ich habe damals wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht nachvollziehen können, wenn ich jetzt zum Beispiel, bleib ich bei dem Beispiel, wenn ich in Lire getauscht habe oder wenn ich zum Beispiel auch damals schon, ja, erst Amerika-Aufenthalt, in US-Dollar gezahlt habe, du hattest keine Ahnung, ob das jetzt teuer oder günstig war, das war es irgendwie völlig, natürlich haben die dich ausgenommen. Keine Frage, haben die dich mal so richtig ausgenommen. Du hast es gar nicht wirklich gemerkt, glaube ich, in vielen Fällen.
Und wir verlinken dir natürlich unsere Girokonto-Empfehlungen unten und auch unsere Vergleichstabelle, dann kannst du dich da mal durchklicken. Aber ich finde, das ist wirklich eine schöne Sache. Und was man...
Vielleicht, lass mich da eine Sache noch sagen, die mir gerade einfällt. Das gibt es natürlich heute nach wie vor. Also du musst schon auch jetzt gerade beim Auslandsaufenthalt mit wachen Augen dahin gehen. Ne? Also natürlich gibt es immer noch genügend Wechselstuben, ja, wo du abartige Gebühren bezahlst, gerade am Flughafen und so weiter, solche Späße, da bin ich wirklich vorsichtig. Und natürlich gibt es auch heute noch zum Beispiel Kreditkarten mit ebenso richtig hohen Gebühren. Also da wach sein und natürlich, wie immer, die entsprechenden Empfehlungen, gerade für günstige oder kostenlose Kreditkarten, gibt es natürlich aber bei uns.
Du kannst halt heute zum Beispiel, wenn du vor dieser Wechselstube im Flughafen stehst, mal angenommen, du bist in der EU, dann kannst du einfach mit deinem Handy im Internet schauen, welcher Wechselkurs gerade aktuell ist und dann wirst du schon sehen, dass der gar nicht so gut ist, der da ausgezahlt. Also
ganz klar.
Die Option hattest du ja früher nicht, wenn du mit deinem Nokia 3310 klar, das hast du aus dem fünften Stock schmeißen können.
Genau, also da ist einfach die Transparenz und die Informationsquellen sind so viel besser geworden. Aber du musst sie halt auch wirklich nutzen, ja, nicht blind da reinlaufen.
Und wo es noch viel besser geworden ist, habe ich mir heute gedacht, sind natürlich auch Versicherungen. Weil wir leben ja in der Welt der Vergleichsportale.
Ja.
Und das ist ja ein quasi endloser Katalog, aus dem du aussuchen kannst. Du kannst es nach Kriterien filtern. Du hast auch verschiedene Vergleichsportale zur Auswahl, die zum Beispiel wir bei Finanztipp ja gegeneinander testen, welche Vergleichsportale von extrem bekannt bis sehr, sehr unbekannt eigentlich die besten Ergebnisse bei welcher Versicherung liefern. Die Option hattest du früher ja auch nicht.
Nee, ganz klar. Also ne, Kfz-Versicherungsvergleich, das hat quasi nicht existiert, kann man mal so sagen. Ja, heute ist das, würde ich sagen, doch schon ziemlicher Standard. Also es gibt bestimmt noch genügend Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Leben lang bei der gleichen Versicherung sind, weil sie da irgendwie mal gute Erfahrungen gemacht haben und in vielen Fällen halt dann zu viel zahlen. Aber das ist schon etwas, was stark digitalisiert worden ist und genauso gilt das jetzt, ne, für Haftpflichtversicherungen und viele andere Versicherungen. Ich glaube, dass da, also bei Kfz-Versicherungen sind halt die Preisersparnisse auch eklatant. Da kann es leicht um einen dreistelligen Betrag gehen, wenn du da nie was machst. Bei anderen Versicherungen ist es nicht so hoch. Wir müssen natürlich sagen, dass wir hier über den Bereich der reinen Risikoversicherungen reden. Also Kfz-Versicherung, Haftpflicht, meinetwegen auch eine Wohngebäude oder auch eine Risikolebensversicherung sozusagen. Wo es leider nicht besser geworden ist, ist genau das Thema, was ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich im ganzen Bereich der weitesten Lebens- oder Rentenversicherungen, wo halt was angespart wird. Ja, da ist die Gesetzgebung schon deutlich besser geworden und es gibt die berühmten Produktinformationsblätter, die ich vorhin angesprochen habe, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass erstens die Dinger natürlich nach wie vor meistens verkauft, nicht gekauft werden, so wie du es vorhin angesprochen hast. Und das Zweite ist natürlich, dass auch heute noch zu wenige Leute, da bin ich mir sicher, in diese heute besser aufbereiteten Produktinformationsblätter oder Produktkundeninformationen reinschauen. Sonst wären die Kosten nicht so hoch. Das muss man einfach so sagen. Ja, also dass wir auch heute noch feststellen, dass da gerade in diesem Bereich, weil heute hauptsächlich der Rentenversicherungen, immer noch die Kosten so hoch sind, liegt aus meiner Sicht nach wie vor an mangelnder Transparenz und dass es zu oft an Leute verkauft wird oder dann doch letztendlich Leute unterschreiben, die sich gar nicht bewusst sind, was für Kosten in welcher Höhe da auf sie zu kommen. Das kann ich natürlich nicht wirklich empirisch belegen, aber wenn man halt oftmals sieht, dass es da Kosten, wenn man das jetzt mal so überrechnet, hat man ja auch neulich ein Beispiel, wo die Rendite durch die Kosten auch auf lange Sicht um 2, um 3% pro Jahr reduziert wird. Und das macht halt dann am Ende Zehntausende von Euro Unterschied. Ja, wo dann auch für so einen Vertrag am Ende 30, 40, 50.000 Euro fehlen sozusagen, als wenn ich das Geld direkt irgendwo anders angelegt hätte. Das kommt nur daher, dass die Leute aus meiner Sicht dann doch hohe Unkenntnis haben, was gerade was im Bereich Versicherung halt eben das bedeutet.
Aber deswegen, ich habe mir gedacht, eigentlich ja so eine ganz erfreuliche Rückschau, dass man dann nochmal sieht, dass die Welt schon auch besser geworden
natürlich.
Ist für Verbraucherinnen und Verbraucher.
Ganz klar. Ich glaube auch neben dem Preisvergleich, den du jetzt gerade angesprochen hast, der total wichtig ist, weil wir da einfach Geld nicht mehr ausgeben, dass wir konsumieren können, wodurch es uns besser geht oder dass wir in unsere Altersvorsorge stecken können und so weiter, ist es für mich einer der weiteren Hauptvorteile, dass es halt viel einfacher zu handeln ist. Ja, wenn ich mir vorstelle, das, was ich heute alles habe, und das kann ich mir noch gut erinnern, dass ich das alles in Form von Papierverträgen handeln muss, ja, Gott, schrecklich. Also kann man nicht anders sagen. Und dadurch, dass das alles digital oder vieles heute digital möglich ist, wird man natürlich gerade auch im Bereich der Versicherungen mobiler, einfacher zu wechseln. Das ist alles nicht mehr so kompliziert und so schwierig zu handhaben.
Dann kommen wir schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Linda Josiger und sie möchte wissen, könnt ihr bitte nochmal eine ETF für Anfängerserie machen mit konkreten Angaben, mit wie viel Geld man starten sollte? Vielen Dank.
Also an die Nutzerin der Appell, fang erstmal an, ja, und zwar mit einer Summe, mit der du dich einfach wohlfühlst. Ja, es geht nicht darum, dass das die perfekte Summe ist. Guter Anhaltspunkt, ja, ist mal, wenn du angestellt bist, ist immer 15% vom Nettoeinkommen sozusagen als Sparplan erstmal auf einen weltweiten ETF zu schieben und in dem Bewusstsein, dass das bitte, wie wir gerade in dieser Folge schon gesagt haben, langfristig der Fall ist, nicht nervös werden, wenn es da auch mal ordentlich in den Keller geht. Das ist mal das Erste. Das Zweite, du kannst natürlich grundsätzlich auf die ersten Folgen dieses Podcasts zurückgehen, also ganz weit nach unten scrollen sozusagen bei deinem Streaming-Portal, da haben wir schon wieder das erklärt. Aber noch eine bessere Möglichkeit habe ich für dich. Emil hat daran stark mitgeholfen, nämlich unsere neuen Videokurse, unsere Finanztipp Academy, wo wir auch Basiskurse anbieten, gerade zum Thema Vermögensaufbau. Da gehen wir wirklich alles Schritt für Schritt durch und auch in die Tiefe. Und es klingt so ein bisschen die Frage von dir, liebe Userin, ja, dass du das auch wirklich in der Tiefe verstehen willst. Wie viel Geld soll das genau sein und so weiter? Das erläutern wir so gut es geht eben in unseren neuen Videokursen in der Finanztipp Academy. Musst dich bloß anmelden. Die Basiskurse sind auch kostenlos. Mach dir dann Login und schau mal in unsere Kurse rein, die Emil und ich da vorbereitet haben.
Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und die zweite Frage kommt von Lukas Orlin. Hey Saidi, sollte man nicht mehr als 20.000 Aktien pro Depot haben, falls Betrug von Trade Republic und Co.?
Okay, muss man erstmal erklären, wo kommen diese 20.000 her oder was hat es da auf sich? Also, gesetzliche Einlagensicherung gilt ja für Konten, ne? Die sind die berühmten 100.000 Euro pro Person und pro Bank, die gesetzlich gesichert sind. Aber ein Wertpapierdepot ist eben kein Konto, ist kein Geld da, sondern eben Wertpapiere. Und da gibt es erstmal keine Einlagensicherung, sondern die sind dann immer treuhänderisch verwaltet. Ne? Das sind Sondervermögen, die können erstmal nicht wegkommen. Das heißt, wenn die entsprechende Bank pleite geht, passiert nichts, alles gut. Ja? Dann wird das im Zweifelsfall zu einer anderen Bank transferiert und weiter geht's sozusagen. Also da kann erstmal nichts passieren. Jetzt gibt es, das spuckt immer so in Internetforen rum, diese berühmte 20.000 Euro Entschädigungsgrenze für Anleger. Die heißt auch Anlegerentschädigung und die ist nicht dafür da, dass die Bank einfach pleite geht, ja, dann ist das ja so gesondert geregelt. Die ist übrigens auch nicht da, wenn du irgendwie falsch beraten wirst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie dich irgendwie auf einen Kauf eines Wertpapiers einlässt, das sich als nahezu Totalverlust erweist oder die Firma geht halt einfach pleite, so wie, ja, also irgendeine große Firmenpleite. So, dafür ist es nicht da, sondern genau für das, was ich auch schon angesprochen habe, nämlich für Betrugsfälle. ja, für kriminelle Machenschaften, dann ist es richtig. Ist dein Wertpapierdepot bloß bis zu maximal 90% oder vielmehr wichtiger, bis maximal 20.000 Euro geschützt. So, jetzt ist die Frage, wann kann das passieren? Und das kann im Wesentlichen eigentlich nur passieren, wenn du dich irgendwie auf ja wirkliche shady Anbieter einlässt. Da gab es also in der Vergangenheit immer wieder Betrugsfälle, gerade auch über irgendwelche Schneeballsysteme, ja, wo du irgendwie über einen komischen Anbieter dann Wertpapiere erworben hast, wo du dir vielleicht auch manchmal gar nicht so sicher bist. Das kann bei, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, bei normalen deutschen Banken, wenn man es mal so formuliert, nicht passieren. Und da zählen natürlich auch die Neobroker dazu, weil die nehme ich jetzt, gut, Trade Republic ist mittlerweile eine eigene Bank, ja, aber im Fall von meinetwegen Scalable Capital, die das heute über die Baader Bank abrechnen, das kann da nicht passieren, weil das einfach zu gängige, zu normale Wertpapiere sind und da stecken auch keine shady Systeme dahinter, sonst würden wir das von Finanztipp auch nicht empfehlen. Also für wirkliche kriminelle Machenschaften oder sowas in der Richtung muss man da keine Angst haben.
Dann hoffen wir mal, dass dir die Folge gefallen hat, liebe Nutzerin, lieber Nutzer. Und falls es der Fall war, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Und ansonsten wünschen wir dir ja ein erfolgreiches Anleger-Vierteljahrhundert quasi in den nächsten 25 Jahren. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke dir, Emil. Und
bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.